Apostelgeschichte 10, die Verse 21 folgende. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen: Der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm.
Ich hatte eine Lehrer in der Schule, Dr. Blinn. Und Englischlehrer, und ich hatte ihn auch für einen Kurs, das ähnlich war wie Journalismus, glaube ich. Und er hat gesagt, vielleicht war es ein Zitat: Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was du nicht weißt. Je kluger man wird, desto mehr weiß man, wie viel Wissen da draußen ist, was man noch nicht angeeignet hat. So fühle ich mich, wenn ich unser Text heute lese. Und ich glaube, Petrus hatte dieses Gefühl auch. Es erklärt einiges, aber wirft noch mehr Fragen hervor. So fühle ich mich auch übrigens, je länger ich Christ bin. Ich war immer ein Mensch, ich glaube, ich bin immer noch, der gerne klare Botschaften hat. Ich will auch so predigen. Klare, deutliche Orientierung. Die Menschen brauchen Orientierung. Aber mit der Zeit, je länger ich Christ bin, dann erfahre ich mehr von Gott. Vielleicht hast du das auch erfahren, gelernt: Mensch, Gott ist komplex. Unsere Welt auch. Wir auch. Vielleicht nicht alles kann so ein einfache, klare Orientierung haben. So auch meine Predigt heute wird mehr Fragen stellen als Antworten. Meistens versuche ich nur eine Aussage nachzugehen in meiner Predigt. Heute wird das nicht der Fall sein. Vielleicht ist die Aussage einfach, sei immer bereit, deinen Horizont zu erweitern. Schließe deine Entwicklung in Glauben nie ab. Sei immer offen für Neues, denn bei Gott gibt es noch viel zu lernen. Also wird besonders kein guter Predigt heute, tut mir leid, aber dafür lang. Aber zumindest, es gibt eine gute Geschichte. Und ich hoffe, diese biblische Geschichte zumindest gut darzustellen und hoffentlich verständlich. Wir sind an einem Knotenpunkt der ersten Kirche. Und es gibt eine wichtige Entwicklung, das jetzt geschieht. Ein paar Kapitel früher in Apostelgeschichte besteht die christliche Kirche aus einer einzigen Gemeinde. Und diese Gemeinde ist in Jerusalem. Und diese Gemeinde besteht ausschließlich aus Juden. Was Sinn ergibt eigentlich? Jesus war Jude, kam aus dem jüdischen Volk zu dem jüdischen Volk, war Sohn des jüdischen Gottes, predigte aus der jüdischen Bibel. Aber Kapitel 7, wir sind Kapitel 10, aber in Kapitel 7 wird Stephanus als erster christlicher Märtyrer gesteinigt für seinen Glauben. Und danach brach eine Verfolgung aus in Jerusalem. Und viele in der Gemeinde sind dann geflohen, um dieser Verfolgung zu entkommen. Und es ist einfach zu sehen, dass wenn die Christen außerhalb von Jerusalem gehen, es wird nicht lange dauern, bevor das Christentum Kontakt hat mit Nicht-Juden. Und wenn diese Situation kommt, kommen auch neue Fragen. Dürfen Heiden, also Nicht-Juden, auch Christen sein? Und wenn ja, was sind die Voraussetzungen? Die erste Begegnung war mit den Samaritern. Der Apostel Philippus. Er geht nach Samarien und erzählt von Jesus und viele sind dort gläubig geworden und ließen sich taufen. Danach sandte die Gemeinde in Jerusalem Petrus und Johannes nach Samarien. Und das ist interessant, um ihre Hände auf den Neugetauften zu legen, dass die den Heiligen Geist empfangen. Nun, warum hätte Philippus das nicht machen können? Steht leider nicht da. Aber merke die Reihenfolge, das kommt auch später, als hauptwichtige Bemerkung. Erst kommt Taufe, dann kommt Heiliger Geist. So, diese erste Begegnung lief eher unproblematisch ab. Aber die Samariter, die waren Verwandte der Juden. Die sind gesehen als ein anderes Volk, aber die haben den gleichen Ursprung. Die haben auch die Torah sehr leicht verändert, aber nicht viel. Die beteten Gott, also Yahweh, Gott der Juden an und waren beschnitten. Die waren sehr, sehr ähnlich wie die Juden. Deswegen wahrscheinlich so viel Hass zwischen den beiden. Brüderkriege sind immer am schlimmsten. Ich würde das vielleicht sagen, ähnlich wie Katholiken und Protestanten im 17. Jahrhundert. Sehr, sehr ähnlich. Schlimmste Krieg der deutschen Geschichte. Aber wichtig für unser Text ist, dass Petrus bekommt seine erste Erfahrung mit Evangelisation zu Nichtjuden. Ja, die waren sehr ähnlich und vielleicht haben die das gesehen, als die verlorene Schafe Israels kommen zurück. Aber immerhin, es war ein Schritt. So, Petrus fing an danach in den Dörfern um Jerusalem herum zu predigen. Und er kam nach Joppe, wo er eine Frau namens Tabitha. Er hat diese Frau geheilt, beziehungsweise von dem Toten auferweckt. Und dort blieb er eine Weile in Joppe. Warum ist das wichtig? Weil Joppe war eine wichtige alte Hafenstadt am Mittelmeer. Es ist fast direkt westlich von Jerusalem am Mittelmeer. Joppe war eine alte und wichtige Hafenstadt. Es hat zu diesem Zeitpunkt an Bedeutung etwas verloren, denn nördlich wurde ein römischer Hafenstadt gebaut, Caesarea. Und Caesarea war eine Verwaltungsstadt damals, aber auch für die christliche Geschichte ziemlich wichtig. Paulus zum Beispiel verbrachte 2 Jahre dort im Gefängnis, bevor er nach Rom geschickt wurde. Und es gab einige wichtige Christen in der früheren Kirche in Caesarea. Für die Geschichte-Liebhabende unter uns, Origenes, Eusebius waren dort tätig. Und was auch sehr wichtig war, Caesarea war eine frühchristliche Bischofssitz. Und es gab nicht viele davon. Ich habe das nicht nachgeschaut, irgendwas in meinem Kopf sagt 5 in ganzer Welt. Also es war eine ziemlich wichtige. Es könnte sein, dass es 7 war. So, übrigens, das ist auch interessant. Die beiden Städte existieren noch heute. Caesarea hat an Bedeutung verloren, hat nur um 5000 Einwohner, aber ist immer noch da. Joppe ist jetzt bekannt durch einen anderen Namen, nämlich Jaffa, ja, es ist eigentlich eine Stadt mit einem Doppelname. Jaffa ist am Ende, das wird nicht so häufig gesagt, Tel Aviv. Ah, so, Petrus ist jetzt in Tel Aviv. Die beiden Städte sind 50 Kilometer voneinander entfernt, heute zu erreichen mit dem Auto in 45 Minuten, ohne Stau. So, jetzt ist Petrus in eine internationale Stadt, deswegen ist es wichtig. Internationale, etwas mehr Weltstadt. Und man kann hier sehen, es ist nur eine Frage der Zeit. Bald werden die Heiden in Kontakt kommen zum Christentum. Und jetzt kommt unser Text. Unser Text fängt an, eigentlich vor unserem Text, mit einer Vision von Petrus. Sorry. Es fängt an mit einer Vision von Cornelius zuerst. Ein Engel kommt um 15 Uhr, die Zeit steht da, zu Cornelius. Cornelius ist ein römischer Offizier in Caesarea. Also nördlich von wo Petrus ist. Eine römische Offizier, eine Nicht-Jude. Und es steht aber, obwohl er Nicht-Jude war, der war fromm, gottesfürchtig, mit seinem ganzen Haus. und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Es, was man nennen wollte, nennen damals, die nannten ihn eine gottesfürchtige Heide. In der Theorie könnte so ein Mensch Jude werden. Das war möglich. Aber erstens musste er sein Volk wechseln und zweitens, was vielleicht eine große Hürde war, was musste passieren? Er musste beschnitten werden. So, ein Engel kommt zu ihm um 15 Uhr und sagt, Gott hat bemerkt, was du tust. Schicke nach Joppe und hole einen Mensch dort neben Petrus. Am nächsten Tag, als die Männer auf dem Weg sind, hat Petrus eine Vision. Diesmal um 12 Uhr. Warum die Zeiten dastehen? Anscheinend sollen wir sicher gehen können, die sind nicht nur Träume in der Nacht. Die Vision war so. Petrus hatte Hunger und er sieht ein Tuch von Himmel niederkommen mit allen möglichen Tiere drauf und Vögel. Aber die waren nicht koscher Tiere. Ein Jude darf diese Tiere nicht essen. Und eine Stimme sagt zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus, der gute Jude, sagt, nee, ich nicht. Ich habe noch nie Unreines gegessen, werde ich auch nicht anfangen. Und die Stimme sagt, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht unrein. Dreimal passiert das. Und dann der Tuch geht wieder hoch, ist weg und Petrus steht da etwas verwirrt und wundert sich, was soll denn das? Und genau in diesem Moment kommen die Männer von Cornelius an und fragen, wir suchen nach Petrus. Ist er hier? Petrus geht zu ihnen und sagt, ich bin das. Und die sagen, komm mit. Und er sagt, eigentlich bin ich Jude. Und ich darf nicht mitgehen und in den Hause kommen von Nichtjuden. So steht es in der Bibel, darf nicht mit ihnen essen. Ich muss mich von ihnen trennen. Aber er denkt an seine Vision. Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Also geht er mit. Zwei Tage später kommt er an, Cornelius erzählt von seiner Vision und Petrus hat ein Aha-Erlebnis. Ich habe 3 Monate Pädagogik gelernt, das ist nicht so viel, aber ich habe gelernt, das sollte irgendwas in Köpfe bleiben bei uns, es muss ein Aha-Erlebnis geben. Petrus hat ein Aha-Erlebnis. Er sagt, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Aha! Nun erfahrt die Wahrheit. Gott sieht die Person nicht an, sondern egal von welchem Volk, wer Gott fürchtet und Recht tut, der ist Gott angenehm. Danach erzählt er von Jesus. Und alle, die da versammelt sind, Cornelius und seine Leute, die werden gläubig. Petrus lernt, dass Gott alle Menschen annimmt, die an ihn glauben. Okay, die werden angenommen. Aber jetzt haben wir noch mehr Fragen. Dürfen sie getauft werden? Und wenn ja, was müssen sie vorher machen? Und nachher? Zum Glück macht Gott das etwas einfacher für Petrus. Denn nachdem Cornelius und seine Leute von Jesus hören, gläubig geworden sind, kommt der Heilige Geist auf ihnen. Und sie fingen an, Gott zu loben und in Zungen zu reden. Und Petrus sagt, wenn diese Menschen den Heiligen Geist empfangen haben, dürfen wir sie die Taufe verwehren? Nun, das klingt vielleicht wie eine rhetorische Frage, aber ich glaube nicht. Was meint ihr? Können wir solche Menschen, die den Heiligen Geist empfangen, die Taufe verwehren? Nein? 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 Okay, tut mir leid, aber ich sage ja. Ich sage ja, wir können dir die Taufe verwehren. Ich meine, die haben gerade von Jesus gehört. Ein bisschen schnell, oder? Zumindest machen wir das ein bisschen später, nicht sofort. Zuerst müssen wir einige Dinge machen. Vielleicht einen Taufkurs machen. Ich habe eine Taufe heute im Gefängnis. Das ist nur meine zweite, passiert nicht so häufig. Was haben wir vorher gemacht? Monatelang ein Taufkurs. Ja, die müssen einen Taufkurs machen. Und ich meine, das hier ist ein Nicht-Jude, er ist ein Römer, er ist ziemlich weit weg in Gedanken, in Kopf. Die müssen unsere Weltbild annehmen. Die müssen ihn in der Bibel lesen. Vielleicht vorher müssen sie erstmal lesen lernen. Besonders in unserer Sprache. Und sie müssen beschnitten werden. Ja. Das ist ein Gesetz. Es steht in der Bibel. Ja. Die Bibel, die Jesus benutzt hat. Ja. Sie müssen erst und auch danach sein wie wir. Mensch, bin ich glücklich, dass ich nicht da war in so einer Situation. Ja, es ist einfach für uns 2000 Jahre später als unbeschnittene Nicht-Juden zu sagen, ja klar, die Antwort ist klar. Wenn ich in Petrus Schuhe wäre, wäre ich sowas von daneben. Aber komm schon, es steht da in der Bibel. Was soll denn das? Es steht da in der Bibel, was wir tun und nicht tun sollen. Ganz klar, die Bibel, die Jesus auch gebraucht hat, es steht da. Warum ist das nicht richtig? Warum? Weil ich dachte, Gott verstanden zu haben. Aber Gott ist größer als mein Verstand. Petrus musste das lernen. Ich auch. Also Petrus hat sie getauft. Merke die Reihenfolge hier. Erst kam Heiliger Geist, dann Taufe. Also genau umgekehrt von was wir das letzte Mal gehört haben. Und dann geht Petrus zurück nach Jerusalem, erzählt, was passiert ist, und er müsste sich natürlich verteidigen. verteidigen, dass er erstmal in ein Haus von einem Nicht-Jude gegangen, gegessen und geblieben ist. Sich verteidigen besonders, dass er die getauft hat, obwohl die Nicht-Juden sind, unbeschnitten sind, die jüdische Gesetze nicht angenommen haben, also die biblische Gesetze. Es gab nur Altes Testament damals. So lernen wir in dieser Geschichte, dass Gott Menschen annimmt, mehr als wir denken. Zumindest mehr als ich denke. Und auch mehr als Petrus dachte. Gut. Sind alle Fragen damit beantwortet? Nein. Natürlich nicht. Weil wir wissen, nicht alles geht. Ja. Wir können nicht sagen, ja, Gott nimmt alle an und es ist so toll und schön. Nein. Hey, warte mal. Nicht alles geht, das ist ziemlich klar. Du kannst nicht alles tun und trotzdem gut vor Gott stehen. Petrus sagte selbst hier, wer Gott fürchtet, Unrecht tut. Das ist eine ziemlich hohe Latte hier. Wer Gott fürchtet, Unrecht tut, der ist ihm angenehm. Aber natürlich hier ist die Frage, was bedeutet das? Gott fürchten und Recht tun. Man könnte denken, Gott fürchten und Recht tun bedeutet, das zu tun, was in der Bibel steht. Aber anscheinend nicht alles, was in der Bibel steht. Denn Petrus musste eigene Gebote brechen. Und das war genau richtig. Mensch. Welche Gebote sollen wir halten und welche nicht? Und vor allem, in welchen Situationen? Denn ich kann glauben, dass es situationabhängig ist. Tja, das ist unsere Aufgabe herauszufinden. Es ist unsere Aufgabe herauszufinden, weiter zu forschen, was ist Gottes Wille für mich, für diese Situation. Auf der einen Seite, das ist ziemlich nervig. Wie ich gesagt habe, ich mag klare, feste Orientierung. Und das ist auch etwas Schönes, mag das Leben einfach. Aber auf der anderen Seite, diese Notwendigkeit zu forschen, Gottes Wille, ist auch schön. Denn es zeigt, Gott ist nicht statisch, sondern dynamisch. Denn unser Glaube soll nicht statisch sein, sondern dynamisch sein. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Wille immer weiter zu forschen. Klar, wir werden einiges lernen, und das ist auch wichtig zu sagen. Man kann nicht nur Fragezeichen immer haben. Man muss irgendwo etwas von Orientierung haben. Wir brauchen einige Grundsätze, das ist klar. Es ist nicht unmöglich, irgendwas zu lernen. Ja, wir werden einiges über Gottes Wille lernen. Und immer mehr bin ich ziemlich zuversichtlich. Aber wir dürfen nie aufhören. Nie sagen, und jetzt habe ich's. Und jetzt verstehe ich Gott. Und jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich Gottes Wille. Dürfen nie an diesen Punkt kommen. Das ist eine große Aufgabe. Aber keine Angst. Denn Gott arbeitet mit uns. Schau mal hier, wie Gott mit Petrus arbeitet. Er schickte Visionen, er schickte Menschen. Er schickte Situationen, wo Petrus lernen kann. Er leben kann, was Gottes Wille ist. Schau mal, wie Gott mit Cornelius arbeitet. Schickt er auch eine Vision. Er schickt einen Lehrer, also Menschen, die unsere Perspektive erweitern kann. Ja, yeah, genau. Und er schickt den Heiligen Geist. Gott will mit uns zu tun haben. Ja, es ist kein Test. Irgendwie, oh, in Gottes Wille hat er selbst versteckt und wir müssen das irgendwo finden. So ist das nicht. Gott will mit uns zu tun haben. Er will in unser Leben kommen. Er will uns finden, wie er Cornelius gefunden hat. Er will uns aufnehmen, wie er Cornelius aufgenommen hat. Und er will uns weiterentwickeln, wie er Cornelius und Petrus auch gemacht hat. Und mit diesen vagen Aussagen höre ich auf mit meiner Predigt. Tut mir leid, das war ziemlich vage und es gibt noch vier Themen zu behandeln, so viele Fragen, die noch offen sind. Zum Beispiel, wie lehrt Gott uns seine Wille? Wie gehe ich mit biblischen Regeln um? Bin ich überhaupt offen dafür, dass Gott mir Neues lehrt? Was ist der Zusammenhang zwischen Taufe und Heiligen Geist? Welche Menschen nimmt Gott überhaupt auf? Welche Menschen nimmt die Gemeinde überhaupt auf? Welche Menschen nehme ich auf? Ich habe diese Fragen im Gottesdienst Blatt gedrückt und gepredigt. Und vor 2 Wochen habe ich auch geistliche Hausaufgabe gegeben. Bin neugierig. Erinnert sich jemand daran? Es war eine Predigt über der große Blondin. Mit dem Zweifel. Genau. Wo vertraue ich Gott? Wo nicht? Und wie könnte das sich ändern? Er kann natürlich das sagen nicht. Ich kann nicht erwarten, dass jeder das macht oder nachprüfen. Nächste Woche gibt es einen Test. Nee. Diese Themen sind mehr Fragen, ja? So viele Fragen. Die sind da und das überlasse ich jeder einzelne von uns. Vielleicht kannst du gerne in deine persönliche Zeit mit Gott diese Fragen behandeln. Werden wir alle Fragen beantworten? Nein. Werden wir wahrscheinlich noch mehr Fragen finden? Klar. Aber frag weiter. Forsche weiter. Denn Gott ist groß. Er ist groß. Und er ist wunderbar. Und es gibt viel mehr von ihm noch zu lernen. Amen.